Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast und dem zweiten Teil zur Buchbesprechung mit Katrin Blum. Und es ist ein weiterer Mitschnitt und der Themenfindung mit der Überschrift Vogelbeobachtung. In diesem Gespräch geht es um Artbestimmung, ja, Methoden, um sich bestimmte Merkmale, charakteristisch prägsame Merkmale langfristig merken zu können. Es geht um diesen Begriff Schichtenhören, den ich ab und zu erwähne. Es geht um die sogenannten Helfervögel. Wer ist das und was sind die eigentlich? Es geht um Wesensarten der Vögel, also bestimmte Familiengruppen. Was bedeutet das für uns, Wesensarten? Und es geht um die sogenannten Signaturvögel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und dem zweiten Teil der Buchbesprechung. Erwartet wieder nicht zu viel von der Tonqualität, eher vom Inhalt. Und bei der nächsten Folge, dem nächsten Podcast, dem Jahresrückblick, da dürft ihr euch wieder auf eine entspanntere Aufnahme, was die Randbedingungen und Randgeräusche angeht, freuen. Trotz allem viel Spaß. Ab geht's.
Vogelbeobachtung.
Also Vogelbeobachtung ist in Deutschland, wird immer populärer, aber ist nicht so populär im Vergleich zu England und den USA. Da gibt es, also das ist es Volkssport. Es gibt Vogeltage im Jahr, wo alle rausgehen und zählen und so weiter. Und bei uns arbeitet der NABU ja viel über den Vogel des Jahres und andere Sachen. Und es rückt mehr ins Bewusstsein, weil wir viel über die Vögel ablesen können, auch über den Zustand unserer Landschaft, über die Biodiversität ist viel abzulesen, über die Vogelwelt, über die Kenntnis über die Vogelwelt, über die Veränderung des Klimas und die Anpassung der Landschaft daran. All das sind so Faktoren, die das mehr ins Bewusstsein rücken, auch mehr ins allgemeine Bewusstsein. Und eine sehr schöne Studie, die ich erwähnenswert finde, vor ein paar Jahren ist die rausgekommen, ich habe die auch, machen Vögel glücklich? Ist jetzt wissenschaftlich bewiesen, ja, Vögel machen glücklich, vergleichbar mit einer 10%igen Gehaltserhöhung. 50%ige Gehaltserhöhung macht eher mehr Probleme, weil du plötzlich dann wieder zu viel Geld hast und Ängste schürst. Gehaltserniedrigungen machen noch mehr Stress, weil du plötzlich deine Kosten nicht mehr decken kannst. 10% ist gerade so um noch ein bisschen mehr Wohlstand, aber nicht zu viel. Und
also Vogelbeobachtung.
Also ich fange nochmal einfach mit der Studie an, dann kannst du bei der Studie anfangen auch. Es gibt eine Studie, die sozusagen wissenschaftlich belegt, machen Vögel glücklich. Ja, sie machen glücklich, vergleichbar mit einer 10%igen Gehaltserhöhung. Sie haben das in Geld umgerechnet mit dem Hintergrund, weil sie sagen, nur dann versteht es quasi einen Großteil der Gesellschaft, weil wir das als ein schönes Maßstab nehmen können. Und es ging ihnen dabei darum, dass Artenschutz und Naturschutz nicht nur wichtig ist, damit wir noch Landschaft haben, wo wir unser Essen anbauen können, sondern dass es gleichzeitig auch nachweislich für unser Seelenheil wichtig ist, eine Artenvielfalt zu haben, obwohl die jetzt erstmal nicht den Sinn und Zweck hat, weil sie bestimmte Blumen verbreiten oder bestimmte Felder bestellen oder, sondern einfach eine Artenvielfalt in der Vogelwelt bedeutet eine Artenvielfalt in der Insektenwelt, in der Pflanzenwelt und da hängt einfach eine riesen Kette daran und das macht, es gehört zu unserem menschlichen Sein dazu, es macht uns entspannter. Ja. Und
das war ja als Hintergrund. Hast du die Studie irgendwo?
Ja, hier. Ich kann die geben, ja. Für uns jetzt in unserem Zusammenhang, warum überhaupt Vogelbeobachtung? Erst dann bin ich ja motiviert und habe Lust überhaupt, da rauszugehen und das auszuprobieren. Um Vogelsprache zu verstehen, haben wir ja schon im vorherigen Kapitel haben wir ja darüber gesprochen, muss ich den Zustand erkennen, ist der Vogel eigentlich entspannt oder ist er unentspannt? Und dafür muss ich ihn natürlich erstmal länger beobachten. Und dann fragt man sich ja, wie geht das eigentlich? Weil diese Vögel sind ja meistens gut zu hören und schlecht zu sehen. Und gehen wir mal so ein paar einfache Schritte durch, wie kann ich mich dem annähern? Also erstmal fängst du doch bitte mit den Vögeln an, die dir sowieso ständig begegnen. Eher so zufällig. Du brauchst nur mal genauer hingucken. Ist das so ein drosselgroßer, dunkler, schwarzer Vogel, dann ist es wahrscheinlich eine Amsel. Oder ist es so ein kleiner, quicklebendiger, viel, viel kleinerer, gelb-schwarzer Vogel, ist es wahrscheinlich eine Kohlmeise. Oder ist es einer, der immer auf dem Boden läuft und mit, wenn er auffliegt, hat er so weiße Flügelbinden und hinten auch ein bisschen weiß am Schwanz und singt sehr markant und ruft ganz laut und meist aus Laubbäumen raus, dann ist es wahrscheinlich ein Buchfink. Also diese drei sind einfach sehr häufige Vögel. Also wäre der erste Schritt, fang mit denen an, die vor deiner Haustür sowieso da sind. So, und dann lern deren Körpersprache kennen und deren Wesensart. Und was ich mit Wesensart meine, ist, die Amsel hat eine andere Fluchtdistanz als eine Kohlmeise. Also wie kann ich mich bewegen, wenn ich eine Amsel beobachten will, ohne sie zu stören? Weil nur da kann ich sie beobachten. Wenn ich rumzapple und die fliegt weg, ist sie weg. Also wie nah kann ich, wie still muss ich sitzen, wie nah kann ich ran? Das kann man einfach ausprobieren. Weil da gibt es auch individuelle Unterschiede. Und es wird ein Riesenunterschied feststellbar sein in der Stadt versus auf dem Land. Ja, die Fluchtdistanzen auf dem Land sind einfach größer. Und das wäre der erste Schritt. Einfach mal auszuprobieren, wer ist denn da um mich rum? Und wie nah komme ich denn an die ran und was brauchst du, um die zu beobachten? Brauche ich wirklich ein Fernglas oder kann ich mir das sparen mit dem Fernglas? Und vielleicht stelle ich dann auch fest, ah, warte mal, diese Kohlmeise, die hat vielleicht fast gar keine Fluchtdistanz, weil die kommt sogar ran, wenn ich irgendwas Interessantes mache. Das Rotkehlchen kommt sofort und setzt sich genau neben mich, wenn ich anfange, meinen Garten umzugraben. Und andere Vögel kriege ich einfach gar nicht zu Gesicht, denke ich, die existieren gar nicht in meinem Garten, weil die viel, viel scheuer sind. Also das meine ich als erster Schritt, so Fluchtdistanzen, wo halten die sich überhaupt auf, was fressen die gerne, wo brüten die eventuell, also solche Sachen sind ganz wichtig für Vogelbeobachtung, wo kann ich überhaupt erstmal anfangen, die zu sehen. Ja? Und wir nennen sie ja dann die Helfervögel. Die Helfervögel heißen sie deswegen, weil sie mir helfen, einen Einstieg zu finden in das Grundalphabet der Vogelsprache. Ja, und charakteristische Eigenschaften der Helfervögel sind, sie sind häufig, sie sind gut zu hören und gut zu sehen, sie brüten bodennah. Was das bedeutet, heißt, sie haben ein Interesse an allen Auslösern oder an allem, was sich auf dem Boden bewegt, weil da auch ihr Nest ist in der Nähe, und sie haben Interesse mitzukriegen, was aus der Luft kommt, weil da ihre Todfeinde leben, nämlich Sperber und Habicht. Und ist ein Singvogel.
Okay.
So, okay. Also
sagen wir mal die fünf Helfervögel.
Ja, also die wir nehmen vier oder fünf Bark. Wir kürzen die ab mit Bark, Englisch Rinde. Und es ist schön, ist die Umwandlung des Baumes, der jetzt für uns als Symbol der Vogelsprache stehen kann. Und wo fangen wir an, einen Baum anzugucken? Außen an der Rinde. Und da ist B für Buchfink, häufigster Brutvogel in Mitteleuropa. A für Amsel. K für Kohlmeise. Und gucken wir uns die drei ganz kurz an. Wenn ich nicht viele Buchfinken bei mir habe, habe ich vielleicht einen Grünfink. Oder einen Gimpel im Winter oder so, ein Dompfaff. Also, wenn ich den Buchfink kennengelernt habe, lerne ich generell auch diese Finkengruppe kennen. Wenn ich keine Kohlmeise habe, dann ist es vielleicht eine Blaumeise oder eine Sumpfmeise oder so. Wenn ich aber, die steht als Synonyme für diese Meisen. Die gibt's überall. Und die Finken gibt's überall. Und die Amsel steht als Synonym für die Drosseln. Und das sind die am leichtest zu entdeckendsten. Kohlmeise, Blaumeise, Buchfink und Amsel.
Und jetzt aber für Bark fehlt ja noch das R.
Nehmen wir noch das R rein, das ist das Rotkehlchen. Und das Rotkehlchen ist ein Synonym für auch einen ganzjährig vorhandenen Vogel, kein Zugvogel, der bestimmte Eigenschaften hat, ähnlich eigentlich wie der Zaunkönig oder die Heckenbrunelle oder so. Und ob dann Zaunkönig oder Rotkehlchen ist eigentlich egal, Bark kann man sich gut merken. die funktionieren für die gleichen Sachen, weil das kommen wir wieder in die Grammatik. Mhm. Jeder Vogel hat sowas wie so Superkräfte oder Spezialfähigkeiten, mhm. die ich nutzen kann, wenn ich die Wesensarten dieser Familien mhm. kenne. Das heißt also, wenn ich die Grundcharakteristika der Helfervögel sind Singvogel, bodennah, häufig in vielen Lebensräumen und gut zu hören. Mhm. Wenn diese Kriterien zutreffen, dann wäre das zweite, okay, ich fange mit einer von diesen BAK oder WAG an, Buchfink, Amsel, Kohlmeise, Rotkehlchen. Der erste, der mir die begegnet, und wenn ich das Gefühl habe, ich kenne die so ein bisschen, kann ich mir die nächste Gruppe mhm. vornehmen. Und dann werde ich feststellen, dass die unterschiedliche Wesensarten haben. Das heißt, die brüten woanders, die fressen andere Sachen, die haben eine andere Fluchtdistanz, die haben andere Art und Weise, Alarme differenziert auch bekannt zu geben und. Die haben einen anderen Jahreszyklus ein bisschen, stehen anders, andere Tageszeiten, wo sie aufstehen. Rotkehlchen ist ein Frühaufsteher, Buchfink ist ein Langschläfer. Alle Meisen brüten in Höhlen, Amsel brütet in einem Napfnest, all das gehört natürlich zu deren Art, zu deren Wesensart, wie sie drauf sind. Und deswegen, die muss ich kennen, um zu wissen, wann ist der angespannt, wann ist der nicht angespannt, was interessiert den, was interessiert den nicht, um meine Landschaft lesen zu können. Das ist der Hintergrund dessen, ja. Wie du das jetzt ganz in einfache Worte packst und auch gut verständlich hast, das ist dann dein Problem. Ja. Naja, aber das finde ich, finde diese Wesensart ganz wichtig, weil die Menschen versteifen sich dann, er hat gesagt, ich soll auf die Amsel achten, aber gleichzeitig kann es vielleicht motivieren, oder es ist nicht nur die Amsel, sondern es sind gleichzeitig auch die Drosseln, weil eine andere, ja, das ist wie so eine andere Nuance, es ist wie der Bayer und der Preuße. Ja, ich kann zwar Deutsch lernen, aber ich lerne Deutsch nochmal anders, die deutsche Kultur lerne ich nochmal anders verstehen, wenn ich mir dann mal 3 Wochen in Bayern gönne und dann 3 Wochen in Schleswig-Holstein gönne. Lerne ich dieses Land, Deutschland, anders kennen, als wenn ich nur in Bayern bin und denke, so sind alle Deutschen. Stimmt nicht. Ja? Als Beispiel jetzt nur von dem Kennenlernen. Und ich kann nicht nach China fahren und in einer Stadt gewesen sein und sagen, ich kenne China, sondern das ist viel zu groß und viel zu komplex, das ganze System. Das steht so ein bisschen dahinter. Also die Wesensarten.
Das waren die Helfervögel.
Das waren die Helfervögel. Und jetzt kommt noch ein Vogel dazu, da kannst du ruhig auch ein extra kleines Unterkapitelchen draus machen, das ist der Vogel X, nennen wir den jetzt neuerdings. Okay. Der hilft auch, der gehört zu den Helfervögeln. Der Vogel X, es gibt keine charakteristischen, keine Kriterien, was den Vogel X zum Vogel X machen, die allgemeingültig sind. Es gibt nur ein einziges, nämlich der Vogel X ist der Vogel, der dir am meisten auffällt. Mhm. Du musst ihn gar nicht kennen, aber du hörst immer, jeden Morgen, hör gut zu, gut ruhen du.
Ja, bei mir wären es die Spatzen, ja.
Oder Kikiriki, es ist egal, welcher Vogel oder der Kranich. Es kann sich auch immer wechseln. Der erinnert dich einfach daran, was brauche ich, um Vogelsprache zu lernen? Hinhören, wann mache ich das? Wenn die singen. Ja. Nicht, wenn ich mir einen Termin im Terminkalender frei nehme, vielleicht singen sie dann gerade nicht. So, und der erinnert mich, es gibt da diese Vögel um mich rum. Und ich brauche einfach nur kurz hingucken und hinschauen. Oder mal kurz auf Straßenrand anhalten. 10 Sekunden. Mhm. Weil der Helfervögel erinnert mich einfach dran, es gibt Vögel. Mhm. Mehr nicht. Und den hörst du sogar dann, wenn du im Bett liegst und noch im Halbschlaf bist. Den Hahn auf jeden Fall. Kikiriki. Und dann machst du, das gibt dich. Ich mach mal kurz Fenster auf. Mhm. Das ist so ein Erinnerungsvogel, dass die Vögel gibt. Mhm. Und das ist schön, weil das auf diese Vögel, die einem leicht auffallen, jeden Morgen gehe ich raus und sehe da diesen einen Vogel wegfliegen. Und ich frage mich, wie ist denn das? Und, ich muss ja mich mit dem Helfervogel beschäftigen. Der ist es garantiert nicht, weil es war keine Amsel, das weiß ich. Nee, der Vogel X ist genauso ein Helfervogel, beschäftige ich mit dem. Dann weißt du schon mal, in welchem Buch du nachgucken kannst, wenn du es später mit der Amsel zu tun hast oder mit einem Buchfink. Mhm. Oder überhaupt, welche Finken gibt es denn eigentlich? Oder wo ich im Internet nachschlagen kann. Das ist einfach ein Interessevogel. Mhm. Folgt deiner Neugier. Mhm. Folgt deiner Interesse.
Folge deiner Neugier.
Vogel X. Ja? Vogel X, hat die Überschrift Folge deiner Neugier. Genau.
Okay, dann mache ich da eine Pause. Waren jetzt 11 Minuten.
Also Punkt Nummer 1 wäre erstmal, sich selbst die Frage zu beantworten, warum will ich eigentlich? Und wenn ich einfach nur neugierig bin, ist das reicht jetzt als Antwort. Zweites wäre, such dir mal einen Helfervogel, der dich unterstützt. Und der dritte Punkt wäre, wenn ich dann mal einen Buchstaben genauer kennenlernen will, sprich eine Art rauskriegen will. Ich will mal wissen, wer ist das denn jetzt eigentlich? Natürlich ist diese Frage offensichtlich und als erstes in unserem Kopf und die will ich mir auch mal beantworten. Mhm. Und die nachhaltigste, einprägsamste Art und Weise kann ganz schnell gehen und kann manchmal sehr viel Zeit brauchen, beides. Mhm. Und wir haben den Begriff dafür jetzt geprägt, wir nennen es die Klangbildreise. Okay. Und das erkläre ich kurz. Mhm. Schritt Nummer 1 ist, und da gibt es Abwandlungen und so weiter, aber jetzt ganz, ganz einfach gehalten, heißt es, Schritt Nummer 1 ist, ich höre ein Geräusch, einen Klang. Ich erkenne, es ist ein Vogelgeräusch. Ich erkenne, es ist ein Gesang. Und ich weiß, anhand des Gesangs kann ich die Art bestimmen. Also das ist der Klang. Und das Bild, das, da muss ich ein bisschen investieren, ich gehe dorthin, so nah, so achtsam, so langsam, dass ich diesen Vogel möglichst auch sehe und den Ursprung dieses Klangs sehe. Und wenn ich den dann erkenne, der nicht weggeflogen ist, der weiterhin ruft oder singt oder sogar zu mir kommt oder weiß ich was, habe ich also nicht nur einen Klang, sondern auch ein Bild dazu. Mhm. Ich habe die Verknüpfung von einem akustischen und einem visuellen Reiz. Mhm. Und wenn du dir dann nicht nur denkst, oh, da ist ein schöner Vogel, sondern noch achtest auf Merkmale, ob das die Federform des Schwanzes ist, ob das Farben sind, ob das eine Schnabelform ist oder was auch immer. Wenn du dir 1, 2 Merkmale merkst plus diesen Klang, dann hast du schon mal 3 Indizien, wer könnte das sein, du kommst ziemlich schnell auf entweder die Art oder auf jeden Fall die Gruppe oder welche Familie das ist. Und warum Reise? Weil das meistens nicht so leicht ist, weil entweder bist du bei dem Ursprung des Klangs angekommen und der ruft nicht mehr oder singt nicht mehr, hat aufgehört. Oder du gehst zu nah ran, zu schnell und der fliegt dann weg. Mhm. Deswegen reise, dann hörst du einen weiteren Klang und versuchst es nochmal. Mhm. Und so ergibt sich eine Reise von Klang zu Klang, um Klang und Bild zu verknüpfen. Und sich dann zu merken, wie hat es geklungen und wie sah das aus. Und diese beiden Sachen, ich könnte ein ganzes Buch schreiben, nur über Erstbegegnungen von Klangbildreisen. Mhm. Nachhaltigste Art und Weise, sich eine Art zu nähern und eine Art auch wirklich kennenzulernen, zu bestimmen. So. Und Indizien, und jetzt in Merkmale gehen wir nicht rein, ne? In visuelle Merkmale, Schwanzform, und das lassen wir einfach weg. Oder?
Oh, ich weiß nicht, vielleicht so ganz, ich meine, wir werden nicht extra Zeichnungen dafür haben, ne? Aber so ganz, also so ganz grob fände ich es eigentlich schon ganz
stark. Also ich sag mal so, das Leichteste ist auch, wenn man in einem Vogelbestimmungsbuch in der Hand hat oder sich anguckt, auch ältere, sind genau die kleinen Pfeile oder die kleinen Sätze zu den Bildchen beschreiben die wichtigen Merkmale. Und das Offensichtlichste bei Vögeln ist einmal die Silhouette. Hm. Im Sitzen, jeder Vogel hat eine klassische Silhouette. Das schönste Beispiel ist, ein Specht, brauchst du keine Farben sehen und keine Größen. So wie der am Baum sitzt, erkennt unser Gehirn sofort, es ist wahrscheinlich ein Specht. Wenn ich eine große Silhouette am Himmel sehe, mit ausgebreiteten Flügeln, ist es wahrscheinlich ein großer Greifvogel. Den kann ich dann vielleicht noch mit Kranich oder Graureiher verwechseln, aber erstmal ist es ein großer Greifvogel. Hm. Und um die Greifvögel zu unterscheiden, gucke ich dann vielleicht auf die Schwanzform oder so. Hm. Ja? Und also Silhouette. Das zweite wären Farben. Also jeder Vogel hat so ein, wenn jetzt ein Vogel von dir wegfliegt und da blitzt dich ein so ein weißes Rechteck an. Oberhalb des Schwanzes. Wenn du darauf achtest und dir das merkst, gibt es nur 2, die das haben. Nämlich nur der Gimpel und der Eichelhäher bei uns. Und der Gimpel ist viermal so klein wie der Eichelhäher. Du siehst einen Vogel wegfliegen und siehst so ein weißes Feld auf dem Körper hinten, oberhalb des Schwanzes und weißt, entweder ist es der oder der. Wie groß ist der? Das ist wahrscheinlich der. Ja. Und das gibt es an den Flügelbinden und das gibt es an... ist die Brust rot, ist die Brust grau und so weiter und so weiter. Also Farben und Formen sind auf jeden Fall ein weiteres super Indiz. Und natürlich auch, da muss man schon genauer hinschauen, wie ist der Schnabel geformt. Mhm. Weil die Schnabelform bestimmt die Haupternährungsart des Vogels. Das heißt, fresse ich lieber Körner, muss ich ja dahin, wo Körner sind, nämlich auf dem Boden. Mhm. Habe ich einen breiten Schnabel, der kurz ist und spitz zulaufend, aber sehr breit an der Basis, eignet sich wahrscheinlich gut als Schmetterlingsnetz, um Insekten im Flug in der Luft zu fangen, wie die Schwalben. Das sind in der Luft Insektenfänger. Mhm. Habe ich einen spitzen, pinzettenartigen Schnabel, eignet er sich gut, um Rindenstücke umzupacken und mit spitzer Pinzette in kleine Ritzen sich die Insekten und Larven rauszuschnappen. Also, und dann gibt es natürlich noch eine große Gruppe von Allesfressern, die einen Alleskönner-Schnabel haben, der kann alles Mögliche. Ja. Oder habe ich einen ganz langen, dünnen Schnabel, ist der vielleicht gut, um einen ganz weichen Boden tief in Schlick reinzukommen und mir da was rauszuholen und so weiter. Also die Schnabelform, Schwanzform, Silhouette, das sind so super Indizien, bei denen würde ich es lassen, ich würde es gar nicht so viel machen.
Sagst du noch einmal kurz was zur Schwanzform?
Ja. Also beim Schwanz, weil manchmal sehe ich den Vogel nur von vorne, da kann ich nichts über den Schwanz sagen. Manchmal sehe ich ihn nur von der Seite oder von hinten. Und der Schwanz ist ein sehr charakteristisches Merkmal. Also der ist auch leicht zu sehen, der ist groß. Und das Erste, was ich mich frage, ist, wie groß ist der Schwanz im Verhältnis zum Rest des Vogels? Also ist der genauso lang wie der Vogel? Ist der kürzer als der Vogel oder länger? Drei ganz einfache Fragen. Und wenn der deutlich länger ist und ein schwarz-weißer Vogel ist, dann ist wahrscheinlich eine Elster, da reicht ein Merkmal. Ja? Oder ein Raub. Gut. Und dann gucke ich mir an, wie ist der Schwanz am Ende geformt, also das Schwanzende. Ist es glatt abgeschnitten? Ist es rund? Ist es keilförmig nach außen? Ist es gekerbt oder gegabelt? Und da kann man schöne Beispiele, die wir auch drin haben, Rauchschwalbe, ein Falke, ein Keulgrabe hat diesen keilförmigen Schwanz, alle Finken haben so einen leicht gekerbten Schwanz, etc. Das ist bei Singvögeln schon ziemlich nerdig, auf die Schwanzform hinzulegen, aber da würde ich dann eher auf die Länge gehen. Vielleicht, wenn du nur eins nehmen willst, dann würde ich nur diese...
Nur die Länge.
Weißt du, eine Kohlmeise hat ein bisschen kleiner als Körperlänge. Eine Amsel hat so lang, wie der Körper ist. Ein Buchfink hat auch ungefähr 1:1, aber ist ja viel kleiner als eine Amsel. Also kann ich, wenn ich das sehe, schon mal, ein Zaunkönig hat einen hochstehenden Schwanz. Also, das ist ein Merkmal und die Art ist klar. Nur der Zaunkönig hat diesen steil nach oben abstehenden Schwanz.
Ja. Okay.
So. Klangbildreise war Nummer 1. Nummer 2 ist Singen in Schichten. Ich sage das Schichten hören. Ich erkenne einen Klang, egal ob ich bei Vogelsprache mich fragen will, ist es Ruf oder Gesang, oder eine Klangbildreise machen will, ist egal. Ich isoliere quasi mit meinem Gehör und denke, höre nicht nur noch, oh, es singt um mich herum, sondern ich habe so ein Ding, ah, da singt ein Vogel, da. Die zweite, genauere Frage wäre noch, und auch wichtig für Artbestimmung und für Vogelsprache, für beides super wichtig, von wo singt der Vogel?
Ja.
Und das nennen wir als Schicht. Und von wo meine ich in zwei Dimensionen. Einmal, wie weit weg ist der von mir? Das ist eine wichtige Frage, komme ich noch näher ran oder sollte ich näher rangehen oder... etc. pp. Und von oben nach unten. Und da können wir ganz einfach kategorisieren und sagen, der singt von ganz unten, von der Krautschicht, ja, da wo die niedrigen Pflanzen wachsen und Büsche und Sträucher sind. Singt der von der Stammschicht, der Mittelschicht im Wald, was auch immer dann da ist. Singt der aus der Krone oder singt er aus dem Luftraum? Vier. Ja, über der Krone. Und dann kann man sehr differenziert werden. Also wo in der Krone singt er denn? Ganz oben auf der Krone, sichtbar oder versteckt? Oder am unteren Teil, stammnah, stammabgewandt und so weiter. Ja. Und das Schöne ist, für bestimmte Wesensarten, gerade aus dieser Barggruppe, gibt es so ganz klassische Schichten.
Ja, also genau. Wenn das ist das Wichtige.
Am frühen Morgen, ganz frühen Morgen, noch vor der Amsel, vielleicht zeitgleich mit der Singdrossel, aber meist noch vor der Singdrossel sogar, aus so diesen unteren 3-4 Metern des Waldes Gesänge daraus perlen und tröpfeln und dich zart berauschen. Voraussetzung dafür ist Sitzwarten. Also da müssen natürlich Bäume sein oder Sträucher oder Zäune oder irgendwas. Die müssen natürlich in dieser Höhe auch sitzen können. Die singen nicht aus dem Flug heraus. Dann sind es wahrscheinlich Rotkehlchen. Das sind alles überall Rotkehlchen. Die Gesänge sind so ineinander verflochten. Das ist wirklich wie so ein Schichtenteppich. Man kann sich vorstellen, wie so ein Baumkuchen, nur flach ausgerollt. In der unteren Bereich, da singen die Rotkehlchen. Und das heißt nicht, dass das Rotkehlchen nicht da hochfliegt. Das tut es auch manchmal. Manchmal auch von höher singt. Aber klassisch und ganz typisch ist diese untere Schicht. Ich spreche so von 4-5 Metern und alles darunter. Wenn die Sitzwarten das zulassen und im Wald die Gesänge alle aus der Krone kommen, egal von wo, aber so im Kronenbereich, dann ist es wahrscheinlich ein Buchfink. Immer wieder wiederholende Gesänge sind es wahrscheinlich Finken oder auch Drosseln. Und die singen anders in der Stadt als im Wald. Das muss man differenzieren, weil im Wald singen sie halt versteckter. Und in der Stadt singen sie oft ja auf der höchsten Spitze. Machen sie im Wald nicht auf der höchsten Spitze. Deswegen würde ich vielleicht, nimmst du nur Finken und Rotkehlchen. Und die dritte wäre die Kohlmeise. Und generell alle Meisen. Wenn du merkst, es ist, ich kann gar nicht sagen, aus welcher Schicht von der Höhe her gesehen der Vogel singt. Ich kann, warte mal, jetzt singt er gerade von unten. Nächsten Tag, jetzt sind die wieder von unten. Ah, okay, dieser Vogel singt wahrscheinlich immer von unten. Die da, die da, die da, die da. Nächsten Tag singt er von oben. Dann sind wir wieder von oben. Also plötzlich hörst du, ich kann keine richtige Schicht definieren. Das ist auch ein charakteristisches Merkmal für die Meisen. Mhm. Weil die machen, was sie wollen. Die sind oben und unten und links und rechts. Und die singen eh immer und die ganze Zeit und ständig und im Winter. Das heißt, dass es dann wieder ein typisches Beispiel ist, ist es nicht so richtig definierbar? Wahrscheinlich eine Meise. Mhm. Ja, also, und das ist ganz, das ist deswegen so wichtig, weil ein Kernbeißer, der sich ganz weit oben, unser größter Fink, ganz weit oben aufhält, den interessiert nicht die Bohne, wenn da unten ein Fuchs oder eine Katze langläuft. Das heißt, der wird da auch überhaupt gar nichts zu sagen. Ein Kleiber ähnlich für das, was unten auf dem Boden abgeht. Ja? Ein Zaunkönig, der ganz, ganz unten ist, den interessiert nicht die Bohne, wenn da auf 15 Meter ein Eichhörnchen über die Kronen tanzt. Das interessiert den Zaunkönig da unten nicht. Also weiß ich, wenn der Zaunkönig warnt, es geht wahrscheinlich nicht um Eichhörnchen, weil es den Kronen ist, das ist der Umkehrschluss. Sondern wenn ich diese Wesensart, wo auch dieses Schichtenhören mit reingehört, wenn ich die kennenlerne, dann kann ich einfach durch Ausschlussverfahren schon mal viele Möglichkeiten der Bedeutung der Klangäußerung oder des Vogelverhaltens schon mal ausschließen. Okay. Das ist das Schöne daran. Ne?
Aus welcher Schicht singt die Amsel?
Die Amsel singt aus, ich würde sagen, über der Rotkehlchenschicht, also so ab 5, 6 Metern. Ja. Und wenn du dann Stamm frei hast unten, also Kiefernwälder, die lässt sie aus, dann geht sie in die Krone und singt im unteren oder mittleren Bereich der Krone, aber nicht ganz oben auf der Spitze und nicht so außen, dass man sie sofort sieht, aber schon auch exponiert. Also,
aber bei uns sitzt sie abends mal auf den Dächern und singt, ne?
Das ist Waldamsel. So, und wenn wir jetzt Dorf- und Stadtamsel gehen, also auch in der Stadt geht sie auch nicht ganz so, geht nicht auf die Hochhäuser, aber sie geht, macht dann Rotschwänzchen und so. Und Görlitz, aber geh mal auf Dorf, aufs Dorf. Da sucht sie sich den höchsten Giebel und sitzt oben auf der Spitze, auf der gleichen Spitze immer wieder.
Ja, bei uns sitzt sie auf all den Reihenhäusern immer oben drauf, ne?
Vielleicht, da können wir jetzt so, warum das so ist, würde ich jetzt erstmal offen lassen, weil da müssen wir zu viel spekulieren und vermuten. Jetzt mal unter uns, das hat wahrscheinlich mit Sperber und Habicht zu tun. Weil der in urbanen Geländen hat der so viel Deckung, die so strukturreich ist, dass eigentlich unterschiedlich ist. Da steht eine Mülltonne, da steht ein Baum, da ist ein Zaun, da ist eine Mauer, da ist eine Häuserecke, da kann die Amsel nicht drumherum gucken. Das heißt, der Sperber nutzt das ja, die Landschaft, und der schießt da rum. Da macht es total Sinn, mich als Amsel frei hinzusetzen, um möglichst alles zu checken. Mhm. Im Wald ist das alles, da ist nichts gerade, da ist keine Ecke, da ist alles so, die Übergänge sind fließender und geschmeidiger, nicht so bruchartig. Wenn ich mich ganz oben hinsetze, bin ich für einen Habicht und für einen Wanderfalken catchbar und ich kann mich nicht ständig umdrehen und entspannt singen. Vielleicht, ja, ist das ein Grund, deswegen sitze ich ein bisschen versteckter, um mich auch schneller abtauchen zu können nach unten. Widerspricht ein bisschen dann, warum wir die Singdrossel von ganz oben, aber das hat vielleicht einen Grund wieder, weil die nicht so häufig ist, größere Reviere hat und auch weiterhin zu hören sein. Und umso höher ich sitze, umso weiter ist mein Gesang zu hören. Wieder mehr. Also,
dann wird es ein bisschen kompliziert. Okay.
Spekulativ. Schichten hören. Also, Schichten hören bedeutet, von welcher Höhe, sprich unten, Mitte, oben, aus singt der Vogel klassischer und typischerweise. Wohl wissend, dass er von überall singen kann. Aber wo macht das am liebsten? Was passt zu seiner Wesensart am meisten? Zweite Frage ist. War Schichten hören, das war Optik. Ah ja, genau. So, jetzt haben wir ja diese Helfervögel betrachtet bei, haben wir das bei Vogelbeobachtung oder bei Vogelsprache? Vogelsprache. Und wir haben unseren Vogel X, der uns erinnert, es gibt sie, die Vögel. Guck doch hin, genau jetzt, weil jetzt scheinen sie dir gerade aufzufallen. Es gibt noch andere Vögel, wir nennen die Signaturvögel. Angelehnt an der Signaturlehre aus der Pflanzenkunde, das war so aus dem 19. Jahrhundert und so ging es los mit der Signaturlehre. Was damit gemeint ist, ist, wie nennen wir das denn? Sowas wie so ein Indikator oder ein Ökolog. Also jede Landschaft hat prägende Merkmale an der, in der Phytowelt oder hier, also Pflanzen, welche Pflanzen stehen wo. Ist es ein, welcher Lebensraum ist das gerade? Befinde ich mich in der Stadt, auf einem Dorf, auf der Feld und Flur, also offen Agrarlandschaft, im Wald? Ist es ein Laubwald, ist es ein Mischwald, ist es ein Nadelwald? Ist es ein Binnengewässer, ist es ein Fluss oder ist es ein Meer? All diese Landschaften haben typische topografische oder Wassermerkmale, die haben typische Pflanzenmerkmale, die haben typische Wetterphänomene und natürlich auch dementsprechend typische Vogelarten, die nur dort brüten, wenn diese anderen Merkmale vorhanden sind. Und das sind die sogenannten Signaturvögel, das sind oft sehr spezialisierte Vögel, die es gerade sehr schwer haben in Zeiten der Veränderung. Spezialisten sind es. Und wir werden zwei Spezialisten ja später noch behandeln. Und der Signaturvogel ist, muss nicht unbedingt ein seltener Vogel sein. Ich sag mal ein Beispiel bei uns, ist ein Signaturvogel auch neben diesen Spezialisten auch die Goldammer. Einfach, weil die für unsere Landschaft total typisch ist. Und weil die der häufigste offenbrütende Vogel hier auf unserem Platz. Der ist kein seltener Vogel, aber er ist gebunden an eine offene Landschaft für seine Brut, weil er auf dem Boden brütet, irgendwo Felder in der Nähe braucht und auch ein bisschen abwechslungsreiche Wiesenstruktur, aber gar nicht so anspruchsvoll ist. Den wirst du aber nicht im Wald und nicht im Dorf und nicht in der Stadt, zumindest jetzt noch nicht, antreffen. Das heißt, es unterscheidet ihn vom Helfervogel. Der Helfervogel hat wirklich verschiedene Lebensräume besetzt. Der Signaturvogel ist gebunden an einen Lebensraum.
Okay, so wie die Goldammer hier an diese offene
Flur. Die Goldammer an offenen Feld und Flur oder im Wald wäre das zum Beispiel der ein Baumläufer oder ein Kleiber, ist vielleicht ein, oder ein Specht, ein Buntspecht ist nicht in der Feld und Flur, wo nur Sträucher sind und Agrarlandschaft.
Ja, weil er einfach Bäume braucht.
Weil er braucht Bäume, weil er ein Höhlenbrüter ist und an die Mahnraum muss und so weiter, etc. Ja. Ja. So. Das wäre so ein Signaturvogel.
Und hast das Schöne daran ist,
noch ein Beispiel wäre eine Möwe.
Ja, okay.
Ja, aber das ist ein leicht verständliches Beispiel. Und kompliziert wird es, weil du musst dich fragen, ist es eine Bindlandmöwe?
Ja, gut, es gibt auch Möwen.
Meeresmöwe. Bei Enten genauso. Es ist eine Meeresmöwe, Salzwassermöwe, Salzwasserente oder eine Süßwasserente. Ein anderes klassisches Beispiel wäre noch, ist es ein Waldkauz oder ein Steinkauz? Ein Waldkauz braucht Wald. Ein Steinkauz, dem reicht eine Streuungswiese und Offenlandschaft.
Ah, okay.
Noch ein schönes Beispiel, der Neuntöter. Das ist auch so ein markanter, schöner, ich weiß nicht, ob wir auf den zu sprechen kommen. Ja, machen wir anders. Rauchschwalbe. Rauchschwalbe, da muss irgendwo ein Kuhstall in der Nähe sein oder eine offene Scheune.
Okay.
Wenn die da irgendwo rumfliegen und viele und immer wieder, ja, sagt mir was über die Landschaft, da muss irgendwo ein Stall sein. Fertig.
Ja. Warte mal, ich guck mal nochmal gerade auf die Vögel, die wir sonst so haben.
Schwalben hatten wir, glaube ich.
Schwalben hatten wir, dann haben wir. Eichelheer braucht eigentlich Wald, ne? Auch, ne?
Eichelheer braucht Bäume und Wald, ja. Ein Eichelheer, da muss, heißt nicht umsonst Polizist des Waldes.
Ja.
Er braucht Wald oder Parks. Aber ich habe neulich mitten in Mitte, Berlin-Mitte, da waren nur ein paar große Bäume. Also man kann es fast reduzieren, inzwischen braucht er nur noch große Bäume.
Er braucht große Bäume, okay. Mäusebussard braucht große Bäume und Offenlandschaft?
Ja, siehst du aber auch im Wald, aber seltener. Aber klassischerweise ja. Er braucht diese Ansitzwarten. Und er muss so draußen sein. Nebelkrähe, Waldränder, ist nicht so klassisch. Mauersegler können wir noch nehmen. Mauersegler ist super. Weil Mauersegler braucht entweder steinige Felsen oder Hochhäuser. Das heißt, den findest du noch nicht mal auf dem Dorf, wenn da kein hoher Turm ist. Du brauchst mindestens eine Kleinstadt.
Okay.
Ja, ja. Mauersegler. Buntspecht hatten wir, klar. Kuckuck, lassen wir mal raus. Nachtigall? Nachtigall. Wenn du Nachtigallen hörst, dann müssen irgendwo unaufgeräumte, buschige, krautige Plätze sein und Hecken und irgendwo Totgehölzer. Irgendwo muss eine dichte Hecke sein, weil die singt immer aus dem versteckten, dichten Geheck.
Weißt du, weil darauf möchte ich gerne eingehen,
ja,
damit die Leute checken, dass das ganz viel Diversität in der Landschaft braucht. Ja. Ne? Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen...
Ja. Das so, dann gucken wir noch, ob wir noch einen haben. dann nimm das Braunkehlchen mal mit rein als ein Spezialist. Das ist jetzt, also es gibt zwei Arten von Signaturvögeln. Es gibt welche, die sind nicht unbedingt selten, aber gebunden an eine Landschaftsform. Und zu denen gehören eindeutig die Barks nicht, weil die in allen Landschaftsformen sind Generalisten. Ja. Es gibt zwei Arten von Signaturvögeln. Einmal die gebunden an eine Landschaftsform und es gibt die gebunden an eine Landschaftsform plus ganz spezielle Voraussetzungen.
Okay, das sind die noch selten.
Das sind die, die auf der roten Liste stehen, die oft Dinge brauchen, die mit auch unserer Nutzbarkeit oder Nutzbarmachung der Landschaft zu tun haben. Nämlich, das Braunkehlchen ist ein wunderbares Beispiel, weil Vogel des Jahres. Und wenn das Buch dann auch Ende dieses Jahres rauskommt,
das können wir, das ist exakt,
23. Ja. Vogel des Jahres, ja, 23.
Ja, genau.
Deswegen das Braunkehlchen,
da mehr drauf eingehen, ja.
Gehört zur gleichen Wesensart wie Rotkehlchen, Blaukehlchen und Schwarzkehlchen. So, haben wir also, wissen ja viele gar nicht, dass es noch mehr Kehlchen gibt als Rotkehlchen. Weil die anderen so selten geworden sind, weil die an Landschaftstypen gebunden sind, gebunden näher als das Rotkehlchen ist. Und beim Braunkehlchen und Schwarzkehlchen ist es so, man kann gerade eine Tendenz beobachten, deutlich und erschreckend. Schwarzkehlchen nimmt ganz leicht zu, dem geht es besser, also diesen Arten, das gibt es immer wieder. Und Braunkehlchen geht es rapide schlechter. Man weiß nicht ganz genau warum. Man weiß aber, dass Braunkehlchen braucht Brachflächen. Brachfläche heißt eine Fläche, die nicht bewirtschaftet wird. Und manchmal sind es auch nur Streifen oder Randstreifen.
Offene Flächen, ne?
Offene Flächen, es reichen ihm sogar manchmal auch Kahlschläge im Wald. Also so ein abgeholzter Waldbrand oder Tesla-Gebiete, da waren plötzlich überall Braunkehlchen. Im Gerodeten. Die hast du dann nach 5-6 Jahren dann nicht mehr.
Nee, weil dann ist es wieder zu.
Das heißt, die wechseln auch ihre Wohngebiete relativ schnell. Dann brauchen sie so ein bisschen Wasser in der Nähe, feuchtere Sachen. Dann haben sie einen hohen Anspruch an, die sitzen gerne und haben gerne einen guten Überblick. Und da kommen wir wieder zum Schichten hören. Die singen aus der untersten Schicht. Die singen noch nicht mal 4 Meter, sie singen aus dem 1-2 Meter Maximum, eher 1,5 Meter. Das Braunkehlchen braucht also Stängel, an denen es sich im frühen Frühjahr, wenn es kommt und sein Revier besetzen will oder gucken will, ist es hier gut, auch hinsetzen kann. Das bedeutet, Pflanzen vom Vorjahr, ein Beifuß, eine Goldrute, ein Knöterich oder weiß ich was, die als Totholzstängel da noch stehen, wo sie raussetzen kann.
Genau.
Und überall wird alles abgemäht.
Ja, es wird immer alles.
Und neu gepflanzt oder Wintergetreide gepflanzt und, und. Ackerrandstreifen bis an den Wald ran.
Ja.
Und das heißt, diese Faktoren verhindern, dass ein Braunkehlchen erstmal überhaupt bleibt und guckt, wer ist hier für mich überhaupt eine Landschaft.
Ja.
Und jetzt geht es noch weiter. Es braucht natürlich dann, wenn es sich entschieden hat, ich bleibe hier, hier ist ganz cool, braucht es aber auch noch, weil da noch diese Stängel stehen hier und da, da ist ein so ein Fleckchen, muss gar nicht manchmal reichen kleinere Gebiete auch, muss gar nicht groß sein. Der zweite Punkt ist, es fängt dann an zu brüten, das heißt, es braucht erstmal eine verträgliche Dichte an Bodennesträubern, die ist auch lang die Liste, ja. Und es braucht auch Nahrung für den Altvogel und die Jungvögel. Und die Altvögel brauchen viel, weil die müssen ja noch die Jungvögel versorgen. Das heißt, ein Kehlchen ist ein Insektenfresser und die brauchen eine Insektenvielfalt, weil Insekten wenig Nährstoffe haben im Vergleich zu proteinhaltigen Larven oder eiweißhaltigen Larven zum Beispiel, ja, weil die auf die Imagos gehen, auf die aufgewachsenen Insekten. Das heißt, du brauchst dann so Kleepflanzen zum Beispiel. Also Getreide ist nicht gut, da herrscht Insektenarmut. Du brauchst eigentlich so eine Streuobst, so eine Blühwiese, so eine Bienenwiese. Das ist eine Insektenvielfalt. Oder Wassernähe, da sind viele Larven drin, wo dann das Insekt rauskommt, was es sich schnappen kann. Einen sicheren Platz auf dem Boden. Alte Stängel vom Vorjahr, wo es sitzen kann. Da merkt man schon, wie anspruchsvoll es ist. Ne? Und das macht es. Und wenn du dann ein Braunkehlchen hörst, dann weißt du sofort, da sind die und die Faktoren. Es ist nicht nur eine offene Landschaft und eine Brachfläche, sondern noch viel mehr. Und das macht sie zu so einer, zu so einem aussagekräftigen Vogel über Landschaft.
Könnte man so weit gehen zu sagen, über die Intaktheit einer Landschaft?
Und über die Intaktheit des Ökosystems, auf jeden Fall, bei den Spezialisten auf jeden Fall. Ja, und wir haben den Wendehals ja auch mit drin.
Genau.
Der ist ja ein Specht und wir können uns auch runterbrechen auf, Wendehals ist deswegen so selten, weil der anspruchsvoll ist, weil er keine eigenen Höhlen hacken kann, braucht er vorhandene Höhlen. Er ist kein Waldvogel, macht gleich Sinn. Er ist ein Vogel der offenen Flächen. Und wo sind natürliche Bruthöhlen vorhanden, wo nicht der Buntspecht ständig ist und so weiter, in Streuobstwiesen. Mhm. Weil Streuobstbäume brechen schnell auf, dann sind Rinden ab, die werden beschnitten. Mhm. So, da sind vorhandene Nischen und Löcher da, die der Winter halt sehr gerne nutzt. Mhm. Jetzt zieht er da ein. Er ist spezialisiert, wie viele Spechte, auf Ameisen. Mhm. Der Grünspecht liebt auch Ameisen, aber der ist nicht sehr wählerisch. Hauptsache Ameise, sagt der Grünspecht. Der Schwarzspecht sagt, wenn die Ameisen alle draußen sind und viel vorhanden, nehme ich sie auch. Alle, egal wen. Der Wendehals wiederum sagt, ich nehme nur Wiesenameisen. Da gibt es verschiedene Arten, aber es ist nicht die Ameise, die diesen riesen Ameisenhaufen macht, die Waldameise. Und es ist nicht die Rossameise, die im Baum drin ist. Es ist eine Wiesenameise in offenen Wiesen. Damit die überhaupt erst vorkommt, braucht es abwechslungsreiche Wiesen. So einer Milchkuhwiese im Allgäu, wo nur Löwenzahn und die Quecke wächst, wirst du keine Wiesenameise finden. Jetzt gibt es also eine abwechslungsreiche Streuobstwiese, dementsprechend Wiesenameisen. Es gibt Brutmöglichkeiten für den Wendehals. Jetzt zieht er, legt er seine Eier, zieht seine Jungen auf. Jetzt will er seine Jungen füttern mit diesen wenig Energie beinhaltenden Ameisen. Muss also viele hin und her. Der muss also schnell an die rankommen. Das heißt, eine Streuungswiese, die ungepflegt ist und mit ungemähten Flächen, bringt ihm auch nichts, weil er dann nicht genug füttern kann. Das heißt, du brauchst eine Streuungswiese mit aufgeräumten und unaufgeräumten Flächen, mit gemähten und ungemähten Flächen, damit er überhaupt erst nur vorkommen kann und brüten kann. Und das heißt, ein Wendehalsruf mehrere Wochen hintereinander heißt, der brütet da wahrscheinlich. Da müssen alte Streuobstbäume, die keinen wirtschaftlichen Nutzen mehr haben, stehen. Und da muss ein Insektenreichtum sein, vor allem in der Ameisenwelt. Und die sind ja eh so ein Anzeigerindikator für vieles. Und da muss auch eine Pflanzenvielfalt vorhanden sein. Das sagt mir dieser Vogel allein durch seine Anwesenheit. Ja. Und dann ist er noch wunderschön.
Rylex, genau. Gut, ja, ich glaube, wir machen den Wendehals heute dann auch nochmal später aus für dich.
Sehr gerne. Also was uns die Vögel in einer Signatur der Landschaft erzählt, würde ich erstmal so stehen lassen. Und vielleicht macht man noch so ein ganz einfaches Beispiel rein, weißt du, wie so, haben wir die Rohrdommel haben wir nicht. Nee, will ich auch nicht drin haben. Aber wenn du die Feldlerche hörst, Tempelhofer Feld, muss da irgendwo eine Agrarlandschaft sein, ein Feld auch sein. Um es nochmal ganz einfach verständlich zu machen. Ja? Wenn du eine Misteldrossel singen hörst, dann muss da irgendwo Wald sein. Und wenn du eine Silbermöwe schreien hörst, keine Dachmöwe, eine Silbermöwe schreien hörst, dann muss da irgendwo Ostsee oder Nordsee sein.
Genau. Und Pirol kann man nicht so, ne?
Pirol sind entweder so offene Landschaft oder offene Wälder. Also Kiefernwälder liegt ja auch total. Es steht in den Büchern immer diese Pappelreihen, ich sehe den immer in Kiefern. Ich kann gar nicht so typisch sein, bei uns ist er ein Kiefern. Ich sag mal noch hier, wenn du, das ist noch so ein ganz Klassiker, wenn du hörst, dann muss irgendwo zumindest mal ein Tüppelchen oder ein Teich sein, da muss irgendwo eine Ente sein, muss irgendwo was sein, auch wenn du in der trockensten Gegend bist, aber wenn du immer wieder hörst, so. Und Kikiriki muss irgendwo ein Hühnerstall sein. So, ja,
gut, okay. Warte mal, ich mach mal hier gerade Stopp, weil das ist auch schon eine lange Aufnahme.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogellöwe Paul.